den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Erst im Mai dieses Jahres ist es zu einer Einigung zwischen dem Haus Hohenzollern und der Bundesregierung gekommen über den Umgang mit den enteigneten Immobilien und Wertgegenständen. Dabei ging es nicht nur um die Folgen des Zweiten Weltkrieges, sondern auch noch um den Besitz, der nach dem Ersten Weltkrieg enteignet worden war. Es endete also ein Streit, der bereits vor mehr als 100 Jahren seinen Anfang genommen hatte. Damals erhoben zahlreiche Fürstenhäuser gegenüber der Weimarer Republik Forderungen nach Restitutionen und Entschädigungen. Der Hamburger Anzeiger vom 16. Dezember berichtet über den Stand der Verhandlungen, ungeschickte Kommunikationsstrategien und stellt auch die Frage, ob man bei Fürstenhäusern überhaupt von Privatbesitz sprechen kann, wenn die gesamte Gesellschaft sich über einen langen Zeitraum hinweg am Aufbau der Besitztümer beteiligt hat. Frank Riede liest.
Die Abfindung der Fürstenhäuser. Der Hader um die Abfindung der Hohenzollern, der allmählich zu einem grundsätzlichen Streit über die Auseinandersetzung mit den zuletzt regierenden Dynastien geworden war, ist für eine Weile verstummt. Erst im Monat Januar, wenn wir uns bei der Silvesterbowle von den weihnachtlichen Freuden erholen, Schenken sei seliger denn nehmen, wird der Rechtsausschuss des Reichstages von neuem mit diesen Unerfreulichkeiten sich zu befassen haben. Uns scheint, als ob die Angelegenheit nicht nur durch die gewollt ungeschickte Veröffentlichung des Hohenzollernausgleiches auf dem Höhepunkt wirtschaftlichen Niedergangs überhaupt auf ein falsches Gleis geschoben wäre. Auch von den Anhängern der mehr oder weniger von uns gegangenen Fürstenhäuser. Wir hören immerfort von einem Recht deklamieren, das nicht gebrochen werden dürfe, von einem Privateigentum, das anzutasten Diebstahl wäre und dergleichen mehr. Mit Verlaub, ganz so liegen diese Dinge nicht. Immer seit es eine Scheidung von Staats- und fürstlichem Besitz gibt, ist man bei der Bemessung der Zivilliste der Meinung gewesen, es gelte nicht nur die standesgemäße und repräsentative Hofhaltung zu sichern, sondern auch den Unterhalt von Instituten, die der Allgemeinheit zugute kämen. Zu Deutsch also, die Steuerzahler würden zugleich in Anspruch genommen für Zwecke, von denen zu guter Letzt doch wieder die Gesamtheit aller Steuerzahler profitiert. Bekanntlich soll in allem Privateigentum ein Stück Gemeinschaftseigentum stecken. Wir wollen uns bei diesem Anlass nicht in gelehrte Untersuchungen vertiefen, aber dass der Besitz der ex-fürstlichen Familien nicht als reines Privateigentum entstand und nicht so allein sich konstruieren lässt, ist geradezu mit Händen zu greifen. Nebenbei hat über den Heimfall der Theater, der Bühnen, der Schackgalerie an den Staat überhaupt diskutiert werden können? Und steht es mit den Domanialgütern und Forsten in gewissem Ausmaß nicht ähnlich? Item, man soll das Jus strictum beiseite lassen und mit dem Jus equum es versuchen. Dann kommen wir schon eine Strecke weiter. Man braucht nicht übermäßig sentimental zu sein. Auch die bis 1918 Regierenden und ihre Herren Söhne haben in den letzten Jahren sich nicht immer von der sentimentalen Seite gezeigt, und wird doch den Wunsch haben, den Handel auf eine anständige Weise und nach den Grundsätzen der Billigkeit beglichen zu sehen. Was freilich voraussetzt, dass auch die andere Seite behutsam und mit Takt zu Werke geht. Wenn Landesväter Vergleiche, in die sie vor Jahren bei dicker Luft gern willigten, heute als Verstöße wider die guten Sitten vor Gericht anfechten, kann man sich nicht wundern, wenn die Empörung auflodert. Generell sind diese Fragen eben überhaupt nicht zu behandeln. Jeder Fall liegt beinahe anders. Jeder wird gesondert betrachtet und bearbeitet werden müssen. Es gibt Dynastien, die durch Generationen sich starke und bleibende Verdienste um ihr Territorium, mitunter sogar um ganz Deutschland erworben haben, und wieder andere, deren Vergangenheit etwa dem Bilde entspricht, dass der jugendliche Schiller seine Lady Milford von ihnen entwerfen lässt, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich auf das Austeilen von Huldbeweisen von Erben und Titeln beschränkten. Auch die Art, wie die Entthronten und Deposedierten sich mit ihrem Los abzufinden lernten, wird mit in die Waagschale zu werfen sein. Von dem alten Mann in Dorn darf in diesem Zusammenhang füglich abgesehen werden. Aber auch die Söhne-Schar, die er gesund und munter aus dem Krieg heimkehren sah, scheint nicht immer an den Spruch sich zu halten von dem Adel, der verpflichtet. Mitunter hat man das Gefühl, als ob diese allgemach ins Schwabenalter rückenden Herren ihren Beruf darin sähen, bei allerlei unnützem Maulaufreißen und Festivitäten Monarchie und Königshaus zu repräsentieren. Und das ist vielleicht etwas wenig für Leute, die doch wohl ihre Lebenstüchtigkeit und Unentbehrlichkeit zu erweisen wünschen. Es ist eben nicht anders. Wer Takt verlangt, muss ihn selber zu üben wissen. Vom früheren König von Sachsen erzählt man sich in der Berliner Gesellschaft zurzeit ein hübsches Geschichtchen. Der hätte vor kurzem das Land durchqueren müssen, das er einst mit milden, gelegentlich auch wilden Humoren beherrschte, um die Empfindungen der Bevölkerung zu schonen bei verhängten Fenstern. Auf irgendeiner Station aber hätte die allzeit getreue Bürgerschaft so lebhaft und eindringlich ihn zu sehen verlangt, dass Friedrich August schließlich zu drei Vierteln den Kopf zum Fenster herausgestreckt und leise mit dem Finger drohend die Begeisterten apostrophiert hätte. Ihr seid mir aber Schäne, Republikaner. Vielleicht ist das Geschichtchen nur erfunden, und erfunden ward es auf alle Fälle. Dieser Friedrich August gehört neben zwei süddeutschen Fürsten zu den ganz wenigen seiner Standes- und Berufsgenossen, die über der Situation blieben. Mit Männern solcher Art wird man sich leichter und lieber auseinandersetzen als mit anderen, wird wohl eher geneigt sein, Herz und Hand oder Hand und Beutel aufzutun. Das versöhnliche Moment spielt hierbei eben immer hinein.
Soweit die Restitutionsdebatte. Übrigens, wie steht es eigentlich bei den Verhandlungen zwischen der Kirche und der Bundesrepublik, bei denen es um die Enteignungen während der napoleonischen Zeit geht? Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.